So, herzlich willkommen. Schön, dass wir miteinander Weihnachten feiern können. Das Thema von heute Morgen ist ewige Freude. Letzten Sonntag hatten wir schon überrascht von Freude. Und anfangen möchte ich mit einem Gleichnis, das ich gefunden habe. Darin geht es um die Bedeutung von Weihnachten und um Freude und um Licht. Ich lese vor. Das Gleichnis einer Laterne. Wir haben da hier unten vom Deko her schon einige. Er war ein armer Mann in einem abgelegenen Dorf am Rand eines dunklen Waldes. Jeden Abend zündete er seine alte Laterne draußen am Gartenzaun an. Das machte schon sein Vater, Großvater und Urgroßvater. Dafür, dass er an dieser Tradition festhielt, wurde er oft belächelt. Und auch seine Kinder schämten sich deswegen. Jugendliche machten sich einen Spaß, im Winter Schneebälle nach der Laterne zu werfen, um das Licht zu löschen. Andere schüttelten den Kopf beim Vorbeigehen. Heute gibt es doch elektrische Straßenlampen. Für was diese Laterne? Ja, es gab sogar Leute, die sagten, dass dieses Relikt gefährlich sei und Vorbeifahrende ablenke. Sollte der Mann an dieser Tradition, jeden Abend die Lampe oder die Laterne anzuzünden, festhalten oder aufhören? Ist er damit wirklich nur noch ein Ärgernis? Eines stürmischen Abends fiel der Strom im ganzen Dorf aus. Dunkelheit legte sich über Häuser, Wege und den Waldrand. Die Menschen hatten Angst, denn sie konnten kaum noch den Weg erkennen. Doch viele sahen in dieser Nacht, wie zum ersten Mal, das Licht der kleinen Laterne. Durch sie fanden an diesem stürmischen Abend viele Kinder und Erwachsene trotz Dunkelheit den Weg nach Hause. Wie warm und golden schien ihnen nun dieses Licht dieser Laterne. Es gab nicht nur Helligkeit, sondern auch Zuversicht und Trost in diesen dunklen Zeiten, in diesem dunklen Augenblick. Manch ein Bewohner kam Tage später und bedankte sich bei dem alten Mann für die Laterne. Sie hat an diesem Abend vielen den Weg nach Hause geleuchtet. Anwendung dieses Gleichnisses. Für viele Menschen heute ist die Bibel, der Glaube an Gott, veraltet. Ein wenig unnötig wie diese Laterne. Jesus und Weihnachten sind zu einem Relikt aus alter Zeit geworden. Eine schöne Stimmung, wie die nostalgische Laterne, aber nicht mehr. Andere stellen deren Notwendigkeit von Weihnachten sogar in Frage oder fühlen sich vielleicht sogar angegriffen. Die wahre Bedeutung des Lichtes von Weihnachten ging in Vergessenheit. Menschen, wie du und ich, die an dieses Licht glauben und ihre Laterne leuchten lassen, die werden doch oft belächelt. Manche aber auch angefeindet und dafür getötet. Soll die gute Botschaft dieser Laterne weiterbrennen? Es kommen Dunkelheiten. Dunkle Zeiten und das unsichere Licht von heute, das wird verlöschen. dann erkennen Menschen den wahren Wert dieses alten und unvergänglichen Lichtes. Sie fangen an zu fragen, zu vertrauen und werden sogar dankbar dafür. So erkennen sie die Einzigartigkeit und Notwendigkeit dieses ewigen Lichtes, Jesus Christus. So viel zu diesem Gleichnis. Als ich das so gefunden habe, dachte ich mir, ja, das ist es doch. Das prägt irgendwie doch unsere Zeit, nicht? Von Weihnachten. Wir sehnen uns nach dieser heilen Welt. Heil, eine gerettete Welt, eine gute Welt. Und es gibt sie. Mir kamen zu diesem Gleichnis die folgende Bibelverse in den Sinn. Psalm 119, 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Oder 2. Korinther 4, Vers 6. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Du und ich haben durch den Glauben an Jesus Christus dieses ewige Licht in uns. Und deshalb sagte er, wir sind das Licht der Welt, weil Jesus durch unser Leben scheint. Licht, jetzt komme ich zur eigentlichen Predigt, Licht gibt Geborgenheit und Freude. Dieses Gleichnis oben lässt sich gut auf die heutige Zeit anwenden. Manche Menschen sind in dieser dunklen Nacht überrascht worden von der Dunkelheit, von der Not, die plötzlich da war. Und diese Not, die kommt in das Leben eines jeden Menschen. Du und ich, wir haben es schon erlebt, oder? Damals, als wir zum Glauben an Jesus kamen, als es dunkel war in unserem Leben, als wir nicht weiter wussten, wie können wir weiterleben. Und dann irgendjemand uns von Jesus erzählt hat und Gott zu dir und mir persönlich gesprochen hat. Erinnerst du dich noch? Diese Freude, als du Ja gesagt hast, als du ihn angenommen hast. Ich erinnere mich noch, als ob es gestern war. War im Februar. Und es hat geschneit. Und als ich nach Hause gefahren bin, vom Rheintal nach dem Appenzellerland. Und einfach eine Freude da war. Jesus war jetzt in meinem Leben. Und stellt euch vor, er blieb es. Genau. Die Freude. Deshalb heute. Von der ewigen Freude. Einige Bibelverse zu dieser Freude. Ihr habt sie oben eingeblendet. Ich blende sie auch einzeln noch ein. Ich möchte beginnen mit 2. Samuel 23, Vers 5. Das ist so eine kleine Überleitung zur letzten Predigt. Dort ging es ja um Jeremia 23, Vers 5 und 6. Hier 2. Samuel 23, Vers 5. Da sagt dieser David, der in Jeremia erwähnt ist, ja, steht mein Haus nicht fest bei Gott, denn er hat einen ewigen Bund mit mir gemacht, in allem wohlgeordnet und sicher. Wird er nicht alles gedeihen lassen, was mir zum Heil und zur Freude dient? Diesen Glauben hatte dieser König David, dieser Dichter David. hast du, habe ich diese Gewissheit auch. Wie es am Schluss heißt, wird er nicht alles gedeihen lassen, was mir zum Heil und zur Freude dient? Frage, dieser Vers, erinnert euch der an einen neutestamentlichen Vers, den wir sehr oft zitieren? Wird er nicht alles gedeihen lassen, was mir zum Heil und zur Freude dient? Römerbrief? Ja, genau. Römer 8,28. So sinngemäß muss uns nicht alles zum Guten mitwirken. Und den Vers kennen wir. Kennen wir auch die Wahrheit? Kennen wir auch das Erleben dieser Wahrheit? Wir wissen, im Leben des König David ist auch nicht alles immer super gelaufen. Aber er sagte das am Ende seines Lebens. 2. Samuel 23. Spannend. Jesaja 51, Vers 11. So werden die Erlösten des Herrn zurückkehren und nach Zion kommen mit Jauchzen. Und ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Freude und Wonne werden sie erlangen, aber Kummer und Seufzen wird entfliehen. Das sagt der Prophet. Und mit dieser Aussage macht er eine Zusage von einer Zeit, dass Israel zurückkommt. Heute ist das ja schon geschehen. Wir wissen, dieses Wort hat sich erfüllt. Wir sehen, Gott will die Freude seines Volkes, sowohl des Volkes Israel heute, wie auch der Gläubigen weltweit. Gottes Wille und Wunsch ist deine Freude. Und so kommen wir zum nächsten Vers, den haben wir vorhin gerade gelesen. Lukas 2, Vers 10, die Engel. Ich habe es an einer anderen Stelle schon einmal gesagt. Mich erstaunt diese Freude der Engel, denn sie wussten, warum Jesus kommt. Leid, Schmerz, Ablehnung, Kreuz und so weiter. Aber all das in diesem Moment war nicht das Thema. Und der Engel sprach zu ihnen, den Hirten, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Ja, hätten sie es doch auch angenommen, das ganze Volk. Sie haben es nicht. Und diese große Freude würde für uns alle, für die ganze Welt genügen, für jeden Menschen. Beispiel, Familie, Kinder. Wenn man 3, 4 Kinder hat, ihnen eine Freude machen, war für meine Eltern nicht immer einfach. Einfach aus finanziellen Gründen, zum Beispiel, oder? Und stellt euch einmal vor, du müsstest 100 Menschen eine Freude machen. Das ist gar nicht so einfach, oder? Jetzt stell dir vor, du müsstest 1 Million Menschen eine Freude machen. Dann bekommst du graue Haare, wenn du sie nicht schon hast. Gottes Freude gilt für alle Menschen. Von dieser reden wir. Kenne ich sie? Gehen wir weiter mit dieser Freude. Johannes 15, Vers 11. Von dem, den wir gerade gehört haben, die Engel, große Freude kommt. Dieser, Jesus, sagte, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Johannes 15, Vers 11. Eine völlige Freude ist Gottes Freude. Völlig heißt überfließend, fertig, komplett, völlig, total. Da fehlt nichts mehr. Ist wichtig. Gottes Freude ist völlig. Wisst ihr, nicht nur einfach im Kopf. Wenn wir von Freude reden, geht es doch um Emotionen, oder? Ich meine, letztes Mal haben wir uns über Gerechtigkeit Gedanken gemacht. Überrascht von Gottes Gerechtigkeit. Alles ist etwas Rationales, Gerechtigkeit. Da sich irgendwie zu freuen, aber Freude, Emotionen. Also eine völlige Freude. Momentan im Stadttheater spielt oder wird ein Stück gespielt, La Bohème. Richtig ausgedrückt? La Bohème. Das wurde von einem Komponisten und Dichter, du weißt, wie man sagt, von Puccini gedichtet oder komponiert. Jetzt stellt euch vor, es geht um das Komplett. Jetzt stellt euch vor, der hat hat fünf wunderbare Szenen gemacht. Aber zwei Szenen, die sind total schlecht. Dieses Stück wäre nie erfolgreich geworden mit zwei schlechten Teilen drin, mit zwei schlechten Absätzen. Nein, das ganze Stück ist gut geworden. Gottes Freude ist völlig, total. Ich kann nicht Gott meine Freude nennen, wenn ich denke, ja, da stimmt's und da, aber da und da in meinem Leben stimmt's nicht. Dann hast du etwas von seiner Freude nicht verstanden. Gottes Freude genügt für das ganze Leben. Also, wenn es für alle Menschen genügen würde, wenn sie es annähmten, dann muss es doch auch für mein kleines Leben genügen. Also ein spannender Gedanke. Das wird dann völlig. Gehen wir weiter. Nein, da habe ich ja hier eingeblendet. 1. Johannes 1,4. Dieser Johannes, der das Evangelium schrieb, hat auch diesen Satz gesagt. Und dieses schreiben wir euch, noch spannend, wir, damit eure Freude vollkommen sei. Und im Zusammenhang sagt er noch, Johannes, unsere Gemeinschaft ist mit Jesus. Diese Freude, über die wir uns Gedanken machen, ist eine Person, Jesus. Wie die Gerechtigkeit Gottes eine Person ist, Jesus, so ist auch die Freude, Jesus. Also es geht um diese vollkommene Freude, sagte der Johannes. Und wisst ihr, diese letzten Johannesbriefe, die habe ich sehr gerne. Und zwar aus einem Grund. Also, es gibt mehrere, aber vor allem aus einem Grund. Der Mann ist zu diesem Zeitpunkt, als er das schrieb, 60 Jahre mit Jesus unterwegs. Er ist etwa 90 gewesen. Jemand, der 60 Jahre mit Jesus unterwegs ist und von der Freude schreibt und von der Liebe schreibt, der hat sie verstanden, der hat sie erlebt. Diese Freude will ich auch behalten. Ich habe sie. Und ich will sie mir nicht nehmen lassen. Und unter diesem Aspekt, die Johannesbriefe zu lesen, auch sein Evangelium, 60 Jahre Gott erfahren. Das öffnet noch einmal ganz, ganz vieles über diese Texte, die er aufgeschrieben hat. Er steht mit seinem Leben dahinter. Er ist begeistert von Jesus nach 60 Jahren. Ist das nicht toll? Wünschst du dir das nicht auch? Dann hör weiter zu. Während der Vorbereitung ist mir ein Lied in den Sinn gekommen. Es ist ein sehr berühmtes Lied. Es ist ein christliches Lied. Es steht in mehr als 60 christlichen Liederbüchern. 60, mehr als 60. Es ist Jahrhunderte alt, dieses Lied. Wir haben es auch in unserem grünen Ich will dir danken. Aber wir haben es noch nie gesungen. Sofern ich das weiß. Wisst ihr warum? Es hat keine Gitarrengriffe. Traurig, aber wahr. Es ist ein so schönes Lied, sehr gutes Lied vom Inhalt. Und wir werden das miteinander jetzt nicht singen, sondern anschauen. Den Text. Was ist das für ein Lied? Jesu, meine Freude. Irgendwie kam mir einfach während dem Vorbereiten dieses Lied in den Sinn. Jesu, meine Freude. Und als ich dann diesen Text gelesen habe, da wusste ich, warum mir dieses Lied in den Sinn kam. Strophe 1. Jesu, meine Freude, meines Herzens Weide. Jesu, meine Zier, mein Schmuck. Ach, wie lang, ach, lange ist dem Herzen bange und verlangt nach dir. Gottes Lamm, mein Bräutigam, außer dir soll mir auf Erden nichts sonst lieber werden. Wir beschäftigen uns mit dieser ewigen Freude. Jesus ist diese ewige Freude. Sie ist in seiner Person und wie wir aus Johannes lernen, es hat mit der Verbindung zu tun, in die ich trete durch den Glauben mit dieser Freude. Ich lese euch eine Texterklärung zu diesem Lied. Der Liedtext Jesu, meine Freude, beschreibt die tiefe Liebe der Seele des Ichs zu Jesus, der als Freude, Trost und höchstes Gut angesehen wird. Hör zu, Jesus, jetzt ganz persönlich für mich, für dich, ist Jesus meine Freude, Trost und höchstes Gut, Jesus. Nicht Umstände, nicht Menschen, nicht Situationen, nicht Erfolg, Jesus. Der Sänger empfindet eine große Sehnsucht nach Jesus. Wo hast du deine Sehnsüchte? Er erklärt, dass kein irdischer Besitz oder anderer Mensch wichtiger ist. Was ist mir das Wichtigste? Selbst angesichts von Bedrohung, Versuchung und Schwierigkeiten fühlt er sich unter Jesu Schutz geborgen. Er fürchtet weder den Tod noch den Teufel. Er nennt Jesus im Lied mein Bräutigam, mein Liebstes. Für Frauen noch relativ einfach. He? Ihr habt ja, einige von euch habt einen Bräutigam, der Liebste. Gell? Ist Jesus unser Bräutigam? Ist er unser Ein und Alles? Ist er dein Ein und Alles? Kannst du sagen, ihr könnt mir alles nehmen? Ich habe Jesus und ich bin voll zufrieden. Kannst du das sagen? Wenn nicht, habe ich ein Problem. Wir lesen weiter. Strophe 2. Unter deinem Schirmen Schutz bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern, mir steht Jesus bei. Ob es jetzt gleich kracht und blitzt, ob gleich Sund, Gericht und Hölle schrecken, Jesus will mich decken. Wow, das sind doch Worte. Wunderbar. Bin ich in Gefahr? Kenne ich den wahren Feind? Wir machen oft Menschen oder Situationen, nehmen wir zum Anlass, die uns die Freude nehmen. Der wahre Feind der Freude ist der Teufel, ist das Böse. Das heißt doch, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen Menschen. Der mir die Freude nehmen will, sind nicht die Menschen, nicht die Umstände, nicht Situationen. Es ist der Böse, der Teufel, der hinter dem steckt, der mich von Jesus wegziehen will. Mich erinnert dieser Vers, wir können schauen, doch. Ja. Mich erinnert auch dieses ganze Lied an Philipper 3,8. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Denn in Strophe 4 geht das Lied so weiter. Weg mit allen Schätzen. Du bist mein Ergötzen, Jesu, meine Lust. Weg, ihr eitlen Ehren, ich mag euch nicht hören. Bleibt mir unbewusst. Elend, Not, Kreuz, Schmach und Tod soll mich, ob ich vieles muss leiden, nicht von Jesus scheiden. Ist doch gewaltig, nicht? Wie einfach so, boah. Selbst Leid und Not, Spott, können mich nicht von Jesus trennen. Die Traurigkeit muss weichen, weil Jesus als Freudenmeister das Herz erfüllt. Für den Gläubigen bleibt Jesus selbst im Leiden stets die Quelle von Trost. So heißt es in Strophe 6, weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister, Jesus, tritt herein. Denen, die Gott lieben, müssen auch ihr Betrüben lauter Freude sein. Duld ich schon hier Spott und Hohn, dennoch bleibst du auch im Leide, Jesus, meine Freude. Diese Freude, dieser Freudenmeister, wünsche ich uns. Und er ist es jetzt, er will es jetzt sein, in deinen aktuellen Lebensumständen. Wie wird er es? Indem ich es anerkenne. Jesus, du bist meine Freude. Wie merke ich, dass ich sie habe? Wie merkt man, wenn man Freude hat? Sie ist einfach da. Schmerz, Leid und Not sind oft ein Hinweis, dass ich mein Vertrauen auf diese Dinge oder auf Menschen setze. Nicht immer, aber oft. Deshalb lässt Gott das Leiden zu. Es soll mich zu diesem Freudenmeister bringen, Jesus. Jetzt wollt ihr vielleicht noch wissen, wer hat denn dieses Lied gedichtet? Es ist ja unter anderem musikalisch bekannt oder wird in Verbindung gebracht mit Johann Sebastian Bach, dem berühmten Liederdichter und Komponisten. Der Text kommt aber von Johann Frank. Und wisst ihr, wer Johann Frank war? Obwohl der Mann so klug schreibt, geistlich klug schreibt, es war kein Pastor. Es war nicht einmal ein Liederdichter. Er war Politiker. So ein David à la 17. Jahrhundert, könnte man sagen. Denn David, Der König David als Politiker hat doch auch gedichtet. Also dieser Johann Frank war Politiker, er war Bürgermeister in Guben. Kennt ihr das? Weiß nicht. Wann hat er gelebt? Auch noch spannend. Wann sind die Lieder entstanden? Er ist in einem denkwürdigen Jahr geboren, 1618, traurigerweise denkwürdig. Es war nämlich der Beginn des 30-jährigen Krieges in Europa. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, als er geboren wurde, bis er 30 war, kannte er nur Krieg, Leid und Not. Das prägt ein Leben. Stellt euch das für euer Leben vor. Die ersten 30 Jahre nur Not und Leid. Und da dichtet einer, Jesu, meine Freude. Hey, wisst ihr, manchmal habe ich schon ein wenig Mühe mit uns Christen. Mit was wir nämlich Mühe haben. Und ich frage mich dann manchmal, und wo ist jetzt Jesus in deinem Glaubensleben? Er ist da. Er will deine Freude sein. Lass ihn hinein in dein Leben, in dein Herz. Ich weiß, es gibt Schwieriges. Erlebe ich auch. Aber Jesus, meine Freude, bleibt. Sie ist nicht antastbar durch die Umstände, in denen ich stecke. Nein, ich bringe sie in Verbindung damit. Das ist das Geheimnis des Johannes. In dieser Woche, kommen wir langsam zum Schluss, diese Woche gab es einen Tagesvers. Da steht in Hebräer 12, Vers 2. Also im Übrigen könnt ihr das ganze Lied auch nachlesen noch, unser Liederbuch Nummer 298, alle Strophen. Im Hebräer 12, 2 geht es auch wieder um diesen Jesus, um die Freude in Jesus. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete. Und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Umkehrschluss aus diesem Vers. Wenn ich es verstehe, so auf Jesus zu schauen, so werde ich nicht müde und nicht mutlos sein. Egal, was kommt. Diese Freude, von der wir reden, um die es geht, ist eine, nach Galater 5, 22, Frucht des Geistes. Der Heilige Geist, der in mir wohnt seit der Wiedergeburt, seit meiner Bekehrung, er wirkt diese Freude durch das, dass er mir Jesus immer wieder zeigt. Und deshalb, lieber Bibelleser, liebe Bibelleserin, such Jesus auf jeder Bibelseite, auf jeder. Suche Jesus und du findest ihn. Nicht immer im Wort, aber nach dem Gedanken. Es weist vieles hin auf Jesus, damit du diesen Freudenmeister immer besser kennenlernst. Der letzte Vers noch, Johannes 1, Vers 10. Vielleicht ist es ein komischer Vers zum Aufhören heute Morgen. Aber noch einmal, das sagt der Mann, der 60 Jahre mit Jesus gelebt hat. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Jesus war in der Welt, durch Jesus ist die Welt geworden, Doch die Welt erkannte Jesus nicht. Als er, der Schöpfer des Universums, in die Welt kam, erwartete ihn wenig Erfreuliches. Als Baby keinen sicheren, warmen Platz in einer Herberge. Kapitel 2, Lukas. Als Jugendlicher und Erwachsener von seiner Familie nicht verstanden. Johannes 7 lesen wir das. Als Messias kein regelmäßiges Zuhause, wo er sich hinlegen konnte. Matthäus 8. Als Retter keine Freunde, die mit ihm den Weg bis ans Ende gingen. Matthäus 26. Als Erlöser am Kreuz vom Vater verlassen. Markus 15. Vergessen wir das nie. Dieser Jesus, der all diese Entbehrungen auf sich genommen hat, der all das erlebt hat, der möchte dein Heiland sein. Der kennt deine Entbehrungen. Der kennt, was dir fehlt. Der weiß, wie es dir geht. Aber, und jetzt kommt's, er hat das auf sich genommen, damit nicht du es tragen musst. Noch einmal, als Baby keinen sicheren Platz. Du denkst vielleicht, in deiner Kindheit habe ich Defizite erlebt. Jesus hat das getragen. Als Jugendlicher wurde er von seiner Familie nicht verstanden. Wie viele Menschen wurden als Kind und Jugendliche nicht verstanden? Jesus kennt das. Er hat es auf sich genommen. Als Messias kein regelmäßiges Zuhause. Er weiß, wie das ist. Wenn du den Eindruck hast, niemand will mich, du keine Heimat hast, als Retter keine Freunde, die bis ans Ende mit dir gehen. Jesus kennt Verlassenheit. Wenn Menschen sich abwenden von uns und nichts mehr wissen wollen von uns, er weiß das. Er hat es auf sich genommen. Als Erlöser vom Vater verlassen. Wegen der Schuld. Jesus weiß das. Er, Gott, will jetzt dein Vater sein, der dich nie verlässt. Merken wir, wer dieser Jesus ist? Können wir da nicht einfach nur staunen, was für eine Freude will da in mein Leben da sein? Wow. Und nichts kann mich mehr von dieser Freude trennen. So möchte ich dich fragen, hast du dich entschieden, diesen Jesus, diese Jesusfreude in dein Leben aufzunehmen, dich erfüllen zu lassen von ganzem Herzen, dann ist Weihnachten in mein Leben für immer eingezogen. Amen.